Ja, da sind wir. Live und in Farbe beim 18. Schachtalk am Sonntag mit den Chess Tigers und wie immer mit einem Gast. Ja, und Johnny hat mir vorher gesagt, so seriös wie heute waren wir noch nie, denn wir haben einen etablierten und anerkannten Schach oder einen Journalisten hier, der auch im Bereich Schach aktiv ist. Aber Johnny, da du ihn viel besser kennst als ich, würde ich gleich direkt mal übergeben an dich zur Vorstellung.
Ja, heute zu Gast bei uns ist Norbert Wallet, ein bundesweit anerkannter Journalist, der für vor allem die Stuttgarter Nachrichten schreibt über das Weltgeschehen, über deutsche Politik, den ich die Freude habe zu kennen seit 2022, seit Winter 2022. Und was ich sehr interessant fand, ich habe dich, lieber Norbert, nämlich heute mal gegoogelt. Da stehen erstmal deine ganzen Verdienste rund im Journalismus und dann kommt direkt Schach, Ausrufezeichen. Das bedeutet, ein Teil von Norberts Leben dreht sich um Schach, nicht nur sozusagen privat, sondern auch wirklich mit Begeisterung nach außen getragen. Norbert hat ein ganz tolles Buch, oder einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, zusammen mit Jürgen Brustkern über das Traditionsturnier in Hastings geschrieben, hat jetzt gerade ein Stück fertig geschrieben, im Zusammenhang mit Schachwörter uns erklären. Aber am allerwichtigsten, was jeder weiß, was mir am wichtigsten ist, Norbert ist ein unfassbar feiner Kerl, ein großartiger Erzähler und jede Minute mit ihm macht mich immer ein Stück schlauer. Deswegen, lieber Norbert, herzlich willkommen heute bei uns im Schachtalk.
Johnny, du bist zu höflich und zu freundlich mit mir. Aber ich freue mich, dass ich hier bin. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, danke, und an alle, die Angelika Walkova erwartet haben, die war nämlich angekündigt. Das hat kurzfristig nicht geklappt, aber umso erfreuter sind wir, dass Norbert Wallet ja ist nicht eingesprungen, sondern sozusagen ja auf unsere Bitte hin hat das kurzfristig möglich gemacht. Also vielen Dank dafür und die Angelika wird auch nochmal irgendwann hier erscheinen. Ja, Norbert, du bist von Haus aus ja kein Schachspieler, sondern Journalist. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen dazu erzählen, was du eigentlich machst und wie du das dann mit dem Hobby Schach verbindest.
Ich bin politischer Korrespondent, wie Johnny schon sagte, für die Stuttgarter Nachrichten und für die Stuttgarter Zeitung. Das sind zwei Titel, die aus derselben Redaktion bestückt werden. Und schreibe da über deutsche Innenpolitik Also ich glaube, dass ich inzwischen vielleicht sogar der dienstälteste Korrespondent bin, weil ich schon zu Bonner Zeiten dabei bin, seit Bonner Zeiten. Und so viele Kollegen, die in Bonn schon dabei waren, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja, das ist meine berufliche Seite, das mache ich gerne und mit großem Interesse und Leidenschaft für die Politik. Aber wenn ich mein Herz befrage, wo meine eigentliche Leidenschaft liegt, dann ist es sicher beim Schachspiel, was natürlich ziemlich jämmerlich ist oder sehr ungünstig ist, denn ich bin genauso passioniert wie schlecht. Also ich weiß nicht, um die 1700 Elo oder so, dann, das ist natürlich zum Weinen, aber nimmt mir kein bisschen Freude. Eine andere Leidenschaft von mir ist, können wir vielleicht auch nochmal gleich später drüber reden, Schach, ist nicht nur das Wettkampfschach, sondern auch das Schachprobleme. Also sozusagen dieses Kunstschach, Schachkompositionen und so. Da habe ich einen kleinen Kreis auch gegründet, der sich regelmäßig wöchentlich trifft, um da ein bisschen zu forschen und auch zu lösen. Und Johnny war auch schon mal da, was eine große Freude war. Und Schach hat mich immer beschäftigt auf sehr verschiedenen Ebenen. Also ich habe in der Zeitung tatsächlich schreibe ich regelmäßig bei uns im Sportteil, was mir auch wichtig ist, dass es im Sport steht, über Schach. Und ja, ich habe dieses Buch geschrieben mit Jürgen Brustkern zusammen über das älteste noch regelmäßig stattfindende Schachturnier der Welt. Das ist Hastings, sind jetzt 102 Jahre, glaube ich. Und das hat mir große Freude gemacht, weil ich habe den Part übernommen, wo das ist in einem Teil ein historischer Überblick über das Turnier und im zweiten Teil Porträts über viele Spieler, die dort halt ihre Schlachten geschlagen haben und in dieser oder anderen Weise ihre Spuren dort hinterlassen haben. Das hat mir schon einen tieferen Einblick in die Freude und in die Leiden dieser Biografien gegeben. Das hat mir halt auch gezeigt, was für eine prekäre, das ist bis heute ja vielleicht nicht anders, was für eine prekäre Existenz das ist, wenn du ein guter, aber nicht vielleicht ganz großartiger Schachspieler bist und so irgendwie so ab 200 oder 100 in der Weltrangliste ist das Leben eines Schachspielers schon sehr hart. Und das war immer so unter anderen Vorzeichen, aber diese schwierige Lebenssituation von Schachspielern, das hat mich immer sehr interessiert. Die Leidenschaft, die einen trotz widriger Lebensumstände eben trotzdem zu dem Spiel treibt und einen nicht loslassen lässt, nicht loskommen lässt. Das fand ich immer interessant. Letztes Wort, weil der Johnny es angesprochen hat. Tatsächlich bei diesen Porträts ist mir niemand näher gekommen als Nicolas Rosolimo, den man heute eigentlich nur kennt wegen der sizilianischen Variante. Und das ist eine ungemein interessante Figur, finde ich, weil Schachspieler stehen ohnehin immer quer zum Leben irgendwie und hadern, aber der Rosolimo stand auch in der Community der Schachspieler nochmal quer, weil der war zwar war erfolgreich, weil er ein sehr guter Spieler ist, bloß an dem Erfolg lag ihm eigentlich sehr wenig. Also dieses Gewinnen und Verlieren, das war ihm eher eine Last. Und der war auf der Jagd nach einer gewissen Form von Schönheit, die er in diesen Partien, in dem Schach, in den Kombinationen zumindest manchmal erblicken konnte. An diesem Augenblick, wo man irgendwie eine Art von Vollkommenheit sieht, wo plötzlich alles richtig ist, mal für einen kleinen Augenblick im Leben. Ja, alle Figuren richtig stehen, notwendig an ihrem Platz stehen, alles harmonisch zusammenläuft. Und ich glaube, dass er süchtig war nach diesem kostbaren Augenblick und dem halt alles unterordnete und seine Biografie also im täglichen Leben war einfach ja, verheerend oder tragisch. Der hat eine Taxifahrer gearbeitet, als Wäscher in einer Wäscherei gearbeitet, Nachtschichten, hat auf Hochzeiten russischer Emigranten Akkordeon gespielt, war Liftboy im Waldorf Astoria. Alles, um diese Momente der Schönheit nachjagen zu können. Darüber habe ich tatsächlich dann über einen Prozess von 3 Jahren ein Theaterstück erstellt. Tatsächlich komme ich gerade von einem Treffen mit einer Dramaturgin und bin noch ganz aufgewühlt davon.
Mir war der Name nicht mehr eingefallen. Ich hatte, mit R hatte ich noch, aber ich dachte Reti und dann...
Ja, das hat er nicht mehr schon gesagt. Genau. Also es ist Rosolimo und ich kann nur jedem, der unseren Stream hier hört, raten, sich ein bisschen mit ihm zu beschäftigen, weil er grandiose Partien gespielt hat. Wie gesagt, ein beeindruckendes Schach-Oeuvre geschaffen hat. Ja. Dazu gehören übrigens auch Schachprobleme.
Muss ich dann auch noch hier mal den Rosolimo teile ich gerade mal. Kann man das sehen? Nee, kann man nicht. Doch, hier. Jetzt kann man sehen, oder? Nee. So, jetzt. Ja. Das ist Rosolimo, ne?
Ja. Bin nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist sogar ein Turnierfoto aus Hastings.
Ah, okay. Also es ist das Wikipedia-Bild von ihm.
Naja. Es gibt gar nicht so viele historische Fotos.
Norbert. Ja. Wir versuchen ja auch immer so ein bisschen den Schwung ins Tagesaktuelle zu schaffen. Und ein großes Thema, was wir ja im Moment haben in der Schachszene, ist Frauenschach. Warum sind Frauen schwächer als Männer im Durchschnitt im Schach? Und das ist das Erste, wo du mir aufgefallen bist. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Das war nämlich während des Chessimi Opens, wo wir uns kennengelernt haben, gab es nämlich den Frauentag. Und da hat ein Schiedsrichter gesagt, die Männer mögen doch am Frauentag vielleicht die Frauen gewinnen lassen als Ehre zum Frauentag. Und da hast du dich wahnsinnig drüber aufgeregt.
Also hast du eine unmögliche Bemerkung.
Ja,
das ist so die übliche.
Und dann haben wir
eine physikalische Sicht, über die sich wahrscheinlich jede Frau zu Recht aufregt und sich jeder Mann aufregen würde, wenn es ihm umgekehrt passieren würde. Was bloß nie passiert.
Ja. Und dann haben wir zusammen diesen diese Lesung gemacht, wo du einen Teil aus dem Buch vorgelesen hast. Und da ist auch eine der Fragen, die aufgetaucht sind, die Rolle der Frauen in Hastings. Etwas, was dich sehr beschäftigt hat, weil wir sind natürlich schon einen langen Weg gekommen, aber noch nicht da, wo wir sein wollen. Aber früher war das ja noch viel schlimmer. Also wie, wo stehen wir da aus deiner Sicht? Und was ist so eine Anekdote vielleicht aus Hastings, wo du sagst, da sieht man wirklich, wie viel übler das vielleicht früher noch war?
Also eine Anekdote, die mir sofort einfällt, ist, Hastings hatte die Angewohnheit, und das war ein Teil des Erfolgsrezepts des Turniers, dass sie irgendwann, Golombek hatte das arrangiert mit dem russischen Schachverband, dass die russische Schachföderation immer zwei Spitzengroßmeister nach Hastings schickte. Und das haben die strikt durchgehalten, auch in Zeit des Kalten Krieges, auch im Jahr des Mauerbaus. Das war immer gut und das war für die Russen auch extrem attraktiv, weil die dann hinterher Simultanreisen organisiert bekamen von den Veranstaltern in Hastings. Und in einem Jahr, ich kriege das Jahr nicht mehr zusammen, kamen aus Russland Michael Thal und Nona Gabrindaschwili. Und Gabrindaschwili war eigentlich eine Sensation. Es gab da ein Blitzturnier als Rahmenprogramm, so an einem Ruhetag, das sie, glaube ich, gewonnen hat. Es ist mir ein bisschen so ferngerückt, dass ich nicht mehr ganz genau weiß. Ich glaube, sie hat es gewonnen. Und das war natürlich ein Gesprächsthema und es gab dann so ein Event, wo die wo die Journalisten kamen und irgendwie wurde dauernd Thal gefragt nach irgendwelchen Schachfragen, Spezifika über Schachpartien, Kombinationen, Analysen. Und dann gab es die Frage an die einzige, an Nona Gabrindaschwili, wie ihnen die englischen Männer gefällt. Ja, und das ist halt diese, ich meine, das ist kein Vorwurf an das Schach, es ist ein Vorwurf an die Gesellschaft. Das ist halt das übliche patriarchalistische Bild, wie wir oft auf erfolgreiche Frauen schauen. Und Schach ist dann ein Spiegel der Gesellschaft. So, und das war genauso, man kann sich genauso gut, könnte man daran erinnern, wie Vera Menschnik zu kämpfen hatte. Da gab es ja den österreichischen Schachjournalisten Becker, der sagte, wenn sie in Karlsbad gewinnen würde, würde er eben als Ballerina im Tütü durch den Turniersaal tanzen. Was irgendwie ist eine sehr verräterische Bemerkung, weil die auch zeigt, wie Männer sich herausgefordert fühlen, nicht halt nur als Schachspieler, sondern in ihrer Rolle als Mann, wenn dann eine erfolgreiche Frau kommt. Und wenn man fragt, wieso sind Frauen weniger erfolgreich als Männer, dann muss man sich einfach die Frage stellen, welchen Spaß bringt es jungen Frauen, in Schachvereine zu gehen? Ich meine, wie viele Frauen sind in euren Schachvereinen? In meinen zurzeit kann ich die Zahl exakt beziffern, 0. Und das hat sich ein bisschen geändert. Ich sehe auch bei Turnieren, das seht ihr ja auch, viele junge Frauen, die plötzlich mitspielen, das finde ich gut. Aber da muss man sich der Sache auch annehmen und darf nicht zum Beispiel solche dickfälligen Schichten haben. Ich weiß nicht. Also aus meiner Sicht ist Schach immer noch eine ziemlich trostlose Männerwelt. Ich weiß nicht, Frauen sind immer eine Minderheit. Ja, im Schachzusammenhang. Und das ist halt keine Willkommensatmosphäre. So, warum sind georgische Schachfrauen so erfolgreich? Ja, weil es da anders ist. Kulturell, systematisch, traditionell anders ist. Insofern ist die Antwort eigentlich vielleicht, da muss man keine großen soziologischen Studien anstellen. Es ist halt eine feindliche Atmosphäre. Also im Grunde haben Frauen in der Schachwelt immer ein Auswärtsspiel. Ja.
So die ganze Diskussion hat sich ja auch ein bisschen daran entsponnen bezüglich transsexueller Frauen, also Menschen, die mal als Männer waren. Ich sage das jetzt mal so ganz, wie man es wahrscheinlich nicht sagen sollte, und dann sich sozusagen Frauen geworden sind. Du hast jüngst einen Artikel geschrieben, wo es darum geht, um diese Gesetzesänderung, und du hast beschrieben sozusagen, weil du ja sehr intensiv auch die CDU verfolgst, was das für sozusagen dort innerparteiliche Querelen auslösen kann, und hat fast die Flügel beschrieben und so weiter. Wie weit sind wir da und Was ist deine Meinung bei Transsexuellen? Wo sollten die spielen? Im Schach, aber vielleicht auch in anderen Sportarten? Ich weiß, du bist auch großer Fußballfan.
Ich finde, dass das grundsätzlich eine Debatte ist, die von Interessierten, und das sind meistens, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber es sind meistens sehr konservative Kreise, hochgezogen wird, um gesellschaftliche Strukturdebatten zu führen, um fortschrittliche Positionen zu desavouieren. So. Deswegen glaube ich, dass das Problem in der öffentlichen Wahrnehmung einen zu hohen Stellenwert hat. Ich weiß nicht, wie viele Fälle gibt es in Deutschland, die... Ich weiß es nicht.
Es hat sich daran rausgezogen, dass die U18-Meisterin einige Monate vor der Meisterschaft noch ein Junge war.
Ja. Ich würde einfach, ich habe keine Patentlösung für das System. Ich würde für die Frage. Ich würde nur einfach bitten in der ganzen Debatte. Es geht um Leute, die in aller Regel ein schwieriges Schicksal haben. Übrigens, selbst wenn sie, wenn man ihnen unterstellt, dass sie irgendwie berechnenderweise sozusagen jetzt die zu den Frauen wechseln. Es sind Menschen mit schwierigen Schicksalen, mit labilen Persönlichkeiten, und es wäre wenigstens gut, wenn man immer im Kopf hat, dass man über Menschen redet, die man sehr verletzen kann. So. Das ist das eine. Im normalen Sport finde ich klar, es gab diesen Fall da zum Beispiel bei dem Olympischen Boxturnier. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Das ist so. Und ich glaube, unser gesellschaftlicher Anspruch ist, jedem und jede in jedem Einzelfall gerecht zu werden. Der führt zu großen Schwierigkeiten. So. Insofern glaube ich, dass in dem meisten Fällen des Sports solche Geschlechter wechseln, wenn sozusagen Menschen sich zu einer weiblichen Identität bekennen neuerdings und dann in der Frauenklasse antreten. Das ist schwierig. Und da würde ich persönlich tatsächlich auch den Mut haben zu sagen, sollte man den Mut haben zu sagen, das geht nicht, weil das ist wettbewerbsverzerrend, finde ich. Im Schach habe ich keine feste Meinung dazu. Da würde man sollte einen 30-Minuten-Podcast genauso wenig wie eine Schachkonferenz oder so zu diesem Thema machen. Es sind Einzelfälle, die in jedem einzelnen Fall individuell und vermutlich auch tragisch sind. Und ich warne davor, an solchen Fällen, und das wird eben gezielt gemacht, weil man ein politisches Interesse daran hat, ein Fass aufzumachen und gesellschaftliche Grundsatzdebatte zu führen. Da sind gesellschaftliche Kulturkämpfer am Werk, denen grundsätzlich mit Misstrauen zu begegnen ist, finde ich.
Jetzt bist du auch ein sehr großer Freund des Problemlösens, um mal wieder zu den seichten Themen des Lebens zu kommen. Und du hattest schon gesagt, dass ich ab und zu schon sozusagen mir die Ehre zuteil wurde, in eurem erlesenen Kreis da teilzunehmen. Was ist für dich Problemlösen? Weil was mich ein bisschen, ich glaube, ich habe dir das noch nie erzählt, was mich so ein bisschen verstört hat, ihr erfreut euch mehr an der Lösung als an dem sozusagen Kampf, diese Lösung zu finden. Was ist für dich die Faszination?
Na, man muss halt Energie investieren, um die Lösung zu finden, und dann gibt es bei guten Problemen, gibt es diesen Augenblick, wo dir plötzlich alles klar wird. Und du hast 1000 Fragen, manchmal steht auf diesem Brett irgendwo ein kleiner Bauer und du denkst dir, okay, jede Figur hat hier eine Wichtigkeit, aber wieso steht da ein Bauer auf H7, der irgendwie überhaupt nichts zu tun hat? Und dann, wenn man die Lösung findet, denkt man, dann fällt einem auf, das ist ja unfassbar, der steht da, damit, weiß nicht, die Dame keine Wirkung von H8 auf H1 hat, irgendeine Bedeutung hat. Und dann fällt dir auf, du siehst ein kleines Stück Schönheit, wo alles an seinem Platz ist. wo jede Figur seine Funktion hat und nur dort stehen muss, damit sie ihre Funktion erfüllt. Es ist alles notwendig, es ist alles auch in ganz verzwickter Weise wie in einer Symphonie aufeinander abgestimmt. Es ist plötzlich, siehst du, eine Harmonie auf dem Brett. Ja, und das ist eine eigene Form von Schönheit. Was ist eine Art, du hast den Genuss eines Schachspiels, aber ohne diesen Aspekt des Kampfes. Ja, also sozusagen die, wenn man so will, die hässliche Seite des Schachs, ja, wo du jemanden besiegen musst oder darum geht es überhaupt. Es ist alles weggenommen. Und übrig bleibt diese Welt der stillen, vollkommenen Schönheit. Und das ist so eine Art von wunderbarem Erlebnis, das du auch hast, wenn du eine Symphonie hörst oder die vielen wunderbaren kleinen Details eines guten und gelungenen Gemäldes nacheinander dir erschließt und dann siehst, wie alles aufeinander abgestimmt ist. Farbe, Perspektive, Personen, so. Und deswegen glaube ich, das ist eine eigene Kunstform. Das ist, und das gefällt mir. Also das ist, Schachspielen ist ja einfach 5 Stunden Stress, ja. Du bist ja permanent unter Stress gesetzt, weil du in einer festen Zeit, wie bei einer Prüfung, eine Aufgabe erfüllen musst. Ja, allein schon durch dieses Zeitlimit ist es ein Kampf. Und das ist ja auch schön, wir genießen das ja auch. Aber es ist auch eine Entspannung und Erleichterung, sich mit Schach zu beschäftigen und diesen Kampfcharakter einfach beiseite legen zu können. Und was dann übrig bleibt, ist reine Harmonie und reine Schönheit. Und das ist einfach ein grandioses Erlebnis.
Aber dein Zugang ist jetzt von der Löserseite, ne? Weil es gibt ja auch Menschen, die haben den Zugang von der Komponistenseite. Also die versuchen diese Schönheit, die du quasi genießt und zu entschlüsseln versuchst, die versuchen diese Schönheit zu kreieren, zu schaffen. Das ist bewusst bei dir nicht so?
Nee, ja, dazu fehlt mir jegliche... das sind Menschen, vor denen kann ich nur niederknien. Also der Versuch, sowas zu komponieren, versuch das mal. Das ist... Das sind Menschen, die haben eine Inselbegabung, die so rar ist, dass das einfach kostbare Existenzen sind, für deren Existenz man nur dankbar sein kann. Aber das ist ein Geschenk, das hat nicht jeder. Und ist ja ein Unterschied. Die einen ist ja wie im Schach, die einen sind analytisch stark, die anderen sind synthetisch stark. Es gibt Schachspieler, die können ihre eigene Stärke auch nicht erklären. Aber es gibt andere, die können sie haarklein analysieren. Und so, ich nehme das dankbar hin, dass es Komponisten gibt, die uns diese Schönheit schenken. Und es ist ein kleines Wunder. Und man darf sich nicht abschrecken lassen. Johnny, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, ich verurteile die Art der Darstellung von Schachproblemen in Schachmagazinen, weil da wird das Schachproblem verbannt und die Komponisten sind selber schuld daran und die ganze Community auch, aber es wird verbannt auf die letzten 2 Seiten. Und wenn einer, der neu zum Schach kommt oder von ferne mit Schach interessiert ist, wenn der die Seiten liest, dann weiß er, das mache ich jetzt zu, das ist nicht meine Welt. Denn die haben natürlich auch die Löser-Community, es ist eine Fachsprache entwickelt worden. Und da kann man sich reinsteigern, ein Laie versteht kein Wort davon, null. Es ist völlig hermetisch. Und ich finde, man muss einen Weg finden, einfach weil es diese Mühe so wert ist, diese hermetische Welt einfach zu öffnen, indem man erzählt, was da auf dem Schachbrett los ist bei so einer Partie. Indem man nicht einfach... So eine Urdruckparade, wie das immer heißt, von 10 Tableaus dahin knallt und sagt, löst mal, das lösen dann ohnehin immer nur die Eingeweihten. Es ist eine Seite von Eingeweihten für Eingeweihte. Ja? Und es liegt noch ein solcher Schatz zu heben, wenn man diese völlig hermetische Sektion in jedem Schachmagazin öffnen kann, indem man Wege findet, in einer verständlichen Sprache zu erklären, was da an Großartigkeiten passiert auf diesem Brett. Und das kann man, ja, also nur man muss es wollen. Und das will, kann ich mir auch vorstellen, nicht immer diese Gruppe der Komponisten, der Insider, weil es auch schön ist, wenn man sich schmücken kann mit einer eigenen Fachsprache und so. Und es gibt einem auch einen elitären Gestus. Das verstehe ich alles, nur aus der Nutzerperspektive gibt es da noch einiges an Schätzen zu heben.
Deswegen waren wir sehr dankbar, als du auch diesen Artikel für die Schach über Kaspar Pioron, einen polnischen Großmeister und sechsfacher Problemlöse-Weltmeister, geschrieben hast. Eine ganz faszinierende Persönlichkeit, die ich auch, da habe ich mich sehr gefreut, kenne ich schon lange. Der hat auch in Karlsruhe mitgespielt, habe ich mich viel mit ihm unterhalten. Du kommst jetzt aus dem Printmedien. Was empfiehlst du denn uns als Zeitschrift Schach, sage ich jetzt mal? Wo liegt die Zukunft solcher Printangebote?
Ja, ehrlich gesagt, glaube ich, da teilen wir dasselbe Schicksal, weil, also das ist jetzt sehr böse formuliert, aber du kannst Tageszeitungen ja beim Sterben zusehen, weil die Leserschaft überaltert und es liegt an einem ganz einfachen Phänomen. Du brauchst eine Tageszeitung nicht mehr, um zu erfahren, was in der Welt passiert. Was in der Welt passiert, wird dir in Echtzeit übermittelt. Du bräuchtest die Tageszeitung und wenn sie gut ist, hat sie auch noch einen Platz auf dem Markt, wenn sie dir die Hintergründe über die Nachrichten, die du ohnehin live und in Echtzeit bekommst, wenn du die erklärt bekommst. Und Schachmagazine haben genau dasselbe Schicksal. Wenn ich mir heute ein Schachmagazin besorge, dann ist es leider, ich verstehe schon, dass das ein Spagat ist für Schachmagazine, denn auch eure Leserschaft ist überaltert und ihr habt, die sind auch nicht so internetaffin. Aber prinzipiell, wenn man in die Zukunft gehen will, neue Zuschauer erschließen, Leser erschließen will, gibt es das Phänomen, wenn ihr nur nacherzählt, was an Schachturnieren passiert ist, ne? Wenn ihr jetzt über den E-Cup da schreibt oder über den Frauen-World Cup, ihr seid, alles, was da steht, weiß ich schon. Habe ich in Echtzeit erlebt oder die US Seniors, US Juniors Meisterschaften, das habe ich eins zu eins jeden Abend da in dieser klassischen Aufbereitung im Central East Chess Club mitbekommen. Und da könnt ihr kaum besser sein. Also ihr könnt besser sein, weil ihr ein bisschen mehr Zeit habt, die Partien zu analysieren und kriegt vielleicht die eine oder andere Variante noch zusätzlich mit. Dieser Mehrwert ist so gering, dass es sich nicht lohnt, für diesen kleinen Mehrwert das Magazin zu kaufen. Das heißt, man muss etwas anderes machen, glaube ich, was Tageszeitungen eben auch machen. Man muss die Hintergründe dessen erklären, was man jeden Tag auf den Plattformen live beobachten kann. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Und da würde ich sagen, gibt es eine strukturelle Schwierigkeit. Schachmagazine werden in der Regel von Schachspielern geschrieben. Und wenn ich umstellen will auf diese Art von Berichterstattung, brauche ich mehr Journalisten in dem Gewerbe. Das finde ich eine große Aufgabe. Das ist natürlich schwierig, aber das ist tatsächlich eine Aufgabe. Ich denke mir so oft, auch wenn ich so Interviews sehe auf Streaming-Plattformen oder wo auch immer und wer auch immer sie macht, man merkt halt immer, wenn es kein Journalist ist, dann denke ich mir, warum fragt er jetzt nicht nach? Warum lässt er den jetzt raus? Er hat ihn doch in die Ecke. Ist doch völlig klar, dass jetzt eine Frage sich anschließt. Und dann kommt aber einfach, weil er sich aufgeschrieben hat, welche Themen er durcharbeiten muss, ist er dann auf der nächsten und hat nicht gemerkt, dass das total interessant jetzt gerade ist und der Augenblick ist schon weg. So zum Beispiel ist in der politischen Welt wäre es unmöglich, dass wir bis heute noch nicht im Klaren sind, letztlich im Klaren sind, was sich alles hinter den Kulissen dieser Carlsen-Niemann-Chess.com-Affäre abgespielt hat. Wir wissen es eigentlich nicht. Wir sind auf seltsame, sich widersprechende Äußerungen von Beteiligten oder Beobachtern angewiesen. Und was wirklich passiert ist, ist nicht klar. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass zu wenig richtiger investigativer Journalismus auf dem Gebiet stattfindet. Und ich weiß, dass das schwierig ist, weil Schachspieler können halt gut Partien analysieren. Und das meine ich überhaupt nicht ironisch, das ist ja ein großes Plus. Aber das ist ein Manko. Und in dem Prozess der Umstellung zu stärkerer Hintergrundberichterstattung glaube ich, dass Schachmagazine da auch journalistisches Know-how brauchen.
Ich habe manchmal auch den Eindruck, die Schachszene schottet sich manchmal auch gegenüber Journalisten von außen ab, indem sie ein bisschen elitär ist. Also wenn ich da denke an Berichte, die dann vielleicht irgendwo erscheinen, wo dann der gemeine Vereinsschachspieler sagt, da ist aber rechts unten ein schwarzes Feld statt ein weißes Feld oder schau mal, Dame und König sind vertauscht oder irgendein kleines Detail nicht passt, dann wird das sofort in den durch den Kakao gezogen, anstatt dass man sich freut, dass das Schach mal außerhalb seiner Blase herausgeschafft hat. Ja? Also da kann ja schlechthin nicht jedes Detail stimmen, wenn man das über so ein objektives Problem Thema spricht als allgemein Journalist. Ne?
Ja, das ist ein objektives Problem, dass du auch natürlich die Kompetenzdefizite sind natürlich beidseitig. Ja? Es gibt halt auch zu wenig Journalisten, die vom Schach eine Ahnung haben, dadurch gibt es dann solche Effekte. Aber es gibt halt auch, diese Schachwelt ist halt so reich an Geschichten, die erzählt werden müssen. Nicht nur, dass man irgendwas aufdecken muss, das ist ein Aspekt, aber es gibt halt so viele wahnsinnig interessante Persönlichkeiten, die näher zu ergründen sich lohnt. Ja, also der Kaspar Pjorum, der Wanderer zwischen den Welten, zwischen der Problemwelt und des richtigen Turnierschachs, das finde ich so faszinierend. Deswegen habe ich das angezogen. Und da gibt es halt viele Geschichten, von denen man eigentlich sagen würde, die müssten halt nur mal erzählt werden. Aber ich weiß, dass das leichter gesagt als getan ist, denn es gibt, also wo sind die Journalisten halt in Festanstellungen so und schreiben nebenher, ja, geht mir ja auch so.
Mhm. Und ja, es gibt die Ulrich Stocks oder Florian Pütz vom Spiegel zum Beispiel, der auch gerade über Instagram zuschaut, viele Grüße.
Genau, es gibt halt einige Perlen, aber man würde sich wünschen, dass es mehr ist. Ich wollte nur einfach diesen Prozess mal bespiegeln. Ich glaube, dass Schachmagazine so in den Abgrund reiten, wenn sie einfach so weitermachen würden wie bisher. Also zum Glück weiß ich ja, dass Johnny das genau im Blick hat und zum Beispiel für Schach versucht, das anders auszubalancieren. Ist jetzt auch kein Vorwurf gegen den Vorgänger, gegen den Rai. Die Zeiten ändern sich nun mal und auf wechselnde Zeiten muss man sich halt einstellen. Ne?
Johnny, ich hätte noch den E-Sport Cup oder willst du noch was?
Leg los, weil meine Bahn, also für alle, ich weiß nicht, ob man das hört bei euch, ne? Ich sitze gerade am Berliner Hauptbahnhof. Ich bin gerade aus Frankfurt angekommen, 10 Minuten vor unserem Ding. Und meine Bahn in mein Dorf geht in 14 Minuten. Also ist alles perfekt getimed. Sven wäre stolz auf mich für diese Effizienz. Genau, also ja, hau raus, E-Sport, was haben wir?
Ja, Norbert, E-Sport Cup in Riad, man kann alle möglichen Aspekte besprechen. Man kann den sportlichen Teil besprechen, man kann den Standort Saudi-Arabien besprechen, ob der zu den Werten des Schachs passt. Ja, ich habe jetzt gelesen von Amnesty International, in Saudi-Arabien gab es jetzt doppelt so viele Hinrichtungen wie in den Jahren zuvor. Man kann über den Entertainment-Aspekt des Schachs sprechen, der dort hervorragend aus meiner Sicht inszeniert wird. Was kommt dir in den Kopf?
Ja, ich finde, zunächst mal sind alle, also ist es grunderfreulich, wenn das Schach Wege findet, populärer zu werden. Und eindeutig ist der E-Sport ein Weg dazu. Einfach, weil es ein Kanal ist, der viele Leute erreicht, viele junge Leute erreicht, auch einen Markt erreicht. In dem E-Sport-Sektor ist Geld unterwegs, das atemberaubend ist, nur nicht fürs Schach. Und wenn ich das vergleiche, sozusagen das Schach mit dem, was da teilweise auf E-Sport noch so angeboten wird, ist Schach eigentlich ein Premium-Produkt. Und deswegen glaube ich, dass das ein Wachstumsmarkt ist. Insofern darf man nicht so arrogant sein zu sagen, das ruiniert das klassische Schach. Ich persönlich bin da auch traurig drüber, weil ich das klassische Wettkampfschach mit dieser Meditationssituation 5 Stunden da sich einer Partie auszusetzen, so als menschliche Erfahrung einfach so toll finde, dass ich nicht gut finde, wenn das immer mehr zugunsten von Schnellschachformen in den Hintergrund tritt. Aber ich glaube, das ist ein Preis.
Schach mit Kopfhörer, ne? Das ist
ja.
Die spielen alle mit Kopfhörern.
Ja, also das ist insofern ist das eigentlich eine gute Sache. Mit der Frage des Ausrichters, ich weiß nicht, ich gestatte mir nur den Hinweis, dass wenn das der Maßstab ist, dann ist die Zahl der bespielbaren Länder, also schrumpft gerade dramatisch.
Ja. Das ist richtig.
Ich weiß nicht, nächstes Jahr gibt es die Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika, gebe ich mal zu bedenken. Ja, ist das ein Land, das in jeder Hinsicht unsere Standards erfüllt inzwischen?
Ja, umgekehrt die Frage, ob das ein Land ist, was noch irgendeins unserer Standards erfüllt, aber
ja, also ich finde, ich fürchte schon, dass man Kompromisse schließen muss, es gibt ja Frauen, die sich geweigert haben, im Iran zu spielen, was ich vollkommen unterstreichen würde. Dort finde ich, kann man nicht spielen. Bei Saudi-Arabien bin ich mir nicht sicher. Es ist sicher, wenn man sich's aussuchen würde, ist das nicht der tollste Gastgeber. Darauf können wir uns sofort einigen. Aber
Und wie hast du es sportlich auch verfolgt? Also Magnus Carlsen hat natürlich mal wieder gewonnen.
Am Rande, ja.
Ich habe nur diesen einen Mausslip gesehen von Duda, der E5 ziehen wollte, aber E6 gezogen hat und dadurch eine Figur verloren hat.
Das also ist was mir dazu einfällt, vor allem, ich finde die Situation mit Magnus Carlsen, finde ich, ehrlich gesagt, meine Privatmeinung ist ja nicht populär. Ich hoffe, er verschwindet bald von der Szene. Es ist natürlich illusorisch und ich weiß, dass es ein Zugpferd ist, aber die Situation, dass ein Spieler absolut top ist, aber nicht mehr um den WM-Titel kämpft, bringt alles in eine solche seltsame Schieflage, die dem Sport nicht gut tut. Ja, also er kann sich darstellen als jemand, der eigentlich alles besser weiß, ohne involviert zu sein in den Titelkampf. Das gibt ihm so eine seltsame, wie ich finde, total unsympathische Rolle, die ihm selber keinen Gefallen tut. Aber wie gesagt, das ist nur meine Privatmeinung. Ich weiß, das kann man ganz anders sehen. Aber mir gefällt das überhaupt nicht.
Aber Zugpferd ist er ja schon, wie du sagst. Hat das Image des Schachs, glaube ich, auch schon erheblich verbessert. Ne? Weil Schach ist nicht zuletzt durch ihn auch cooler geworden.
Mich ärgert es auch, dass er kann sich Sachen rausnehmen, die sich niemand anders rausnehmen kann. Ja. Was die Vorgaben an Turnierveranstalter angeht, Weißt du, diese Szene, wo er mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat gegen Gukesh letztens, ist eine Unverschämtheit. Und das ist eine völlig, völlig inakzeptable Verhaltensweise. Stell dir mal vor, das macht jeder in seinem Mannschaftskampf in der Bezirksliga. Ich finde das unerträglich. Und er macht das, weil er weiß, er kann es machen. Das ist der einzige Grund. Und es gibt eine Berichterstattung, die so sagt, Mensch, wie toll, wie spannend und wie er sich ärgert. Mir gefällt es nicht. Ich weiß, man kann es anders sehen, aber mir gefällt es überhaupt nicht.
Johnny, jetzt widersprich doch mal. Du hast den Kopf geschüttelt.
Ja, ich seh das anders, in dem Fall zumindest. Ich bin jetzt auch nicht bekannt als der allergrößte Fan von dem Verhalten von Magnus Carlsen in den letzten Jahren, vor allem in Bezug auf den WM-Zyklus. Ich fand da den Schlag auf dem Tisch nicht schlimm, weil das ist eine Art von Emotion, die aus meiner Sicht nicht gegen den Gegner gerichtet war, sondern in der Sekunde wirklich einfach aus ihm herausbrach. Und die Szene geht ja noch weiter. Er hat ja kurz darauf seinem Gegner zum Sieg gratuliert und ihm aufmunterndes Schulterklopfen gegeben.
Das stimmt.
Da finde ich, ist die Liste an anderen Punkten was möglich.
Ja, aber schau dir mal an, was er bei der Blitzschach-WM gemacht hat, wo er eigentlich selbst herrlich entschieden hat, dass der Titel jetzt geteilt wird. Also geht's
da, nicht. Das haben wir zum Beispiel in der Schach auch ausgiebig kritisiert, weil, also da gibt es ja diese Szene von Menschen, da kann Magnus Carlsen machen, was er will, das wird immer gefeiert. Und und diese Szene erstreckt sich auch auf die aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit handelnden Personen, weil die einfach so wahnsinnig abhängig sind von Magnus Carlsen. Also das fand ich auch unmöglich. Aber jetzt bezogen auf diesen anderen Sportarten gibt es auch Emotionen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das auch in Mannschaftskämpfen häufig, dass einer dann vor sich hinschreit, wenn er gerade einen blöden Zug gemacht hat oder den Stuhl zurücktritt beim Aufstehen, wenn er gerade verloren hat oder so. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das nur exklusiv Magnus Carlsen war, der da auf den Tisch gehauen hat.
Ja, aber wir, sagen wir mal, die Vernünftigeren finden es dann wenigstens schlecht und gehen zu dem hin und sagen, so verhält man sich nicht. Und wenn der dann antworten kann, aber der beste Spieler der Welt macht es auch, das gefällt mir nicht.
Ja, Vorbildfunktion, das ist ein Punkt, ja.
Thomas schreibt, wenn die FIDE sich das gefallen lässt. Das ist auch so ein Spannungsfeld, ne? FIDE, Magnus Carlsen und wenn man möchte, kann man noch Freestyle-Chess-Organisationen mit reinbringen, wo es ja schon hieß, es tut eine Spaltung der Schachwelt. Wie siehst du da die Rolle der FIDE?
Ich finde, dass guter investigativer Journalismus da einen Anpack hätte. Also auch diese schwierigen Revierkämpfe um das Freestyle. Kann mir keiner sagen, dass es gesund ist.
Aber schreib du doch mal was drüber, Norbert.
Ja. Sobald ich irgendwann in meinem Leben eine, wie soll ich sagen, nicht mehr gebunden bin an den an den politischen Tageskampf, freue ich mich.
Ja, also ich habe Norbert schon gesagt, also ja, jeder seiner Artikel wird bei uns mit offenen Armen empfangen. Also,
ja, sagen den Nebenjob bei der Zeitschrift Schach ist dir sicher.
Ja, und das ist sehr, das berührt mich sehr, weil ich habe, ich bin einfach kein guter Schachspieler. Ja? Ich wäre völlig unfähig, wie zum Beispiel Jürgen Brustkern bei unserem Buch, die ganzen Partien zu analysieren, aber ich kann halt ein bisschen über das Menschliche im Schach schreiben und dass ich mit dieser Inselbegabung es auch mal gelegentlich da in Schach gebracht hat, das ehrlich, das bedeutet mir ziemlich viel.
Ja, Grüße nach Niederbayern, nach Bodenmais, wo ein tolles Schachfest.
Genau, Thomas. Moin. Also beide Thomasse.
Johnny, beide du kennst Thomas, auch jeden irgendwie.
Ja, Thomas hat mein letztes Seminar mitgemacht, macht auch mein nächstes Seminar mit. Und mit dem habe ich jetzt auch sowieso regelmäßigen Austausch und der andere Thomas auch. Also alles ja, meine Homies.
Mach nur noch schnell Werbung für dein Seminar, komm, bevor
genau, weil ich muss jetzt auch gleich los, weil mein Zug kommt gleich. Am letzten Augustwochenende, 30. 31. August, gebe ich in Bad Soden, in unserer B9, also in der Brunnenstraße 9 in Bad Soden, ein Seminar zum Thema Mittelspiel, 2 Tage. Das ist jetzt keine blöde Werbespruch, aber es sind in der Tat schon fast alle Plätze weg. Ich glaube, 3 oder 4 sind noch da, aber über 20 sind schon ausgebucht. Also wer Lust hat, chess-tigers.de oder mich einfach kontaktieren. Und dann haben wir da ein sehr lehrreiches und intensives Wochenende mit viel, viel Schachtraining. In einer tollen Gruppe übrigens auch, unter der Leitung von Hans-Walter Schmidt. Und ansonsten, ich muss nämlich jetzt wirklich los, weil meine Bahn kommt gleich. Lieber Norbert, wir müssen uns bald mal wieder auf einen Kaffee treffen. Vielen Dank,
dass wir
es
zumindest
so digital geschafft haben, uns zu sehen. Als jetzt du ja als Berliner und ich als sozusagen fast Berliner, so Brandenburg. Ja, hat es mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass das so spontan geklappt hat. Und ich klinke mich aus. Euch noch einen wunderschönen Abend. Und Michael habe ich heute schon live und in Farbe und in Persona gesehen. Norbert, wir machen das die nächsten Tage hoffentlich dann auch. Ciao. Macht's gut.
Tschüss. Macht's gut, Johnny. Tschüss. Norbert, hast noch 2, 3 Minuten. Wir können
ein bisschen,
noch ein bisschen weiterführen. Ich hätte noch die Bundesliga im Angebot. Hast du da irgendwie Bezugspunkte oder generell zum Thema Liga-Schach? Spielst du selber auch? Guckst du in die Bundesliga, was so passiert?
Ich spiele beim kleinsten Berliner Schachverein, die Freiburger Schöneberg. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich für den Verein Reklame machen kann. Ist der kleinste und netteste Berliner Verein und jeder, der kommen will, darf und soll vorbeikommen. Wir waren so wenig, dass wir tatsächlich in der letzten Saison eine Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein eingehen mussten. Und jetzt haben wir aber doch wieder ein paar Mitglieder gewonnen, sodass wir nächstes Jahr wieder selber antreten. Und da freue ich mich schon drauf. Ligaschach finde ich, verfolge die Bundesliga schon. Und wenn ich in Berlin, da ist ja das Angebot zahlreich vorhanden. Da gehe ich schon gerne hin, weil das sind, ich finde, man kann sich ja denken, Schach und Mannschaftskampf fasst das zusammen, aber das entwickelt eben doch eine eigene fantastische Dynamik, ja, in so einem Team zu spielen. Das verändert irgendwie auch deine eigene Art, wie du am Brett sitzt. Insofern verfolge ich das natürlich intensiv und die Bundesliga ist natürlich, was Mannschaftsschach angeht, würde ich mal sagen, international doch der Goldstandard, ne? Oder? Ich wüsste jetzt keine Liga international, die so, also in diesem Format eine so dichte Weltspitze hinbekommt. Das finde ich faszinierend. Auch da fände ich, das Produkt ist eigentlich so gut, dass man irgendwie mir wünschen würde, dass man es besser vermarkten könnte.
Ja, und das Produkt ist auf jeden Fall besser als die Vermarktung und Ich meine, Spieler wie Carlsen, Nakamura, Caruana, Firuja, die spielen nicht alle jeden Spieltag, ne? Aber man hat ja gesehen, was los ist, wenn so ein Carlsen mal auf St. Pauli spielt. Da guckt die ganze Welt zu, ne? Es gibt eine YouTube-Reportage von World Chess dazu, die ein paar hunderttausend Mal geklickt worden ist. Also das ist irre,
Es gibt in der Zusammenarbeit von diesen Schach-Spitzenteams, die auch Fußball-Bundesligisten haben. Da finde ich, gäbe es, wenn man es geschickt macht und Interesse wecken kann, doch ziemlich interessante Synergieeffekte. Ja. Ja.
Bayern München, Werder Bremen, ja. St. Pauli, alles Bundesliga-Vereine eigentlich.
Ja, also das finde ich schon ziemlich faszinierend. Und ich meine, das ist eine wahnsinnig, also ich habe zweimal in Berlin gesehen, die zentralen Endrunden. Ja. Wo irgendwie das gesamte Weltschach da war. Das war ja wie eine kleine Schacholympiade. Also von der Spitze her waren so viele tolle Spieler da. Ein unglaubliches Erlebnis.
Ja, Ende April wird es wieder so sein. Auch wieder in Berlin. Das kann man sich schon mal vormerken.
Okay, das wusste ich.
Wieder die zentrale Endrunde. Also das wird bestimmt toll. Hast du noch weitere Themen auf dem Zettel? Weil wir nähern uns unserer imaginären Dreiviertelstundengrenze.
Nee, eigentlich bin ich gekommen, weil ich diesen einen Gedanken sagen wollte, dass weil Johnny mich halt eingeladen hat und wir öfter mal darüber reden, dass sich die Schachberichterstattung gerade in gedruckter Form ändern muss oder es gibt sie bald nicht mehr, fürchte ich. Mhm. Ja. Aber andererseits sehe ich halt so viele Chancen, dass das möglich ist, dass sie sich ändert. Dass man dieses Problem angehen muss und sich etablieren muss als eine Marke, die Schach-Hintergrund vermittelt. Hm. Übrigens sind solche Podcasts auch ein gutes Mittel dafür. Ja? Weil man sozusagen, also wenn man es gut macht, fände ich, kann man zum Beispiel das Thema, über das man gerade recherchiert, auch in einem Podcast vorstellen und dann sagen, so, das Endprodukt unserer Recherche demnächst bei uns im Magazin nachzulesen. Ja. Hm. Wenn man das vernünftig auf die Beine gestellt bekommt, ist das dann auch ein anziehendes Werbemittel für die Printausgabe. Also diesen Gedanken wollte ich loswerden, bin ich losgeworden, insofern bin ich dir sehr dankbar. Und der zweite Gedanke war, dass man die Welt des Problemschachs Wege finden sollte, diesen wunderbaren Bereich publikumsnäher und auch für Laien, die noch nicht in diese Fachwelt eingetaucht sind, darzustellen. So, das wäre eine Anregung, die mir wichtig ist.
Ja. Ja, wunderbar. Ich glaube, Norbert, du bist beide Gedanken losgeworden, beide sind angekommen und anschaulich vermittelt worden. Und dann bleibt mir nur, mich herzlich zu bedanken, auch für die Kurzfristigkeit, mit der wir das jetzt organisiert haben und für die Tiefgründigkeit, kann man das sagen? Ist das ein Wort?
Absolut.
Mit der du das vorbringst. Also da ist auf jeden Fall, man merkt deinen journalistischen Einschlag auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche dir aber unter Schachspieler einfach noch alles Gute. Bleib schachmattfrei. Und ja, wir sehen uns vielleicht irgendwann wieder.
Sehr schön, Michael. Ich danke dir sehr für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Mach's gut.
Tschüss. Tschüss.
So, einmal Stream beenden. Und auch